Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Freitag, der 15. Oktober und mein Name ist Maximilian Nowroth.
Seit Monaten leidet zum Beispiel die Autoindustrie unter der Knappheit bei Halbleitern.
Es gibt Lieferengpässe bei Smartphones oder bei Spielkonsolen, die nicht produziert werden können.
Und das alles, weil ein kleines Teil fehlt.
Vor 5 Monaten haben meine Frau und ich ein E-Auto bestellt. Der Verkäufer meinte dann, dass, wenn es gut läuft, die Lieferung schon Ende Oktober kommt. Wahrscheinlich wird es wohl eher November, sagte er, spätestens aber im Dezember. Tja, aber mittlerweile ist klar, unsere elektrische Jungfernfahrt, die wird nicht mal bis Weihnachten klappen. Denn der Hersteller hat Produktionsprobleme, musste sein Werk deshalb sogar für ein paar Wochen komplett schließen. Und jetzt wird erst im Januar geliefert, frühestens. Tja, weil so gut wie alle hochwertigen Produkte, die wir im Alltag nutzen, immer mehr elektronische Bauteile haben, braucht die Welt eben mehr Halbleiter. Doch die sind knapp. Und deshalb steht die Welt, naja, vielleicht nicht still, aber sie dreht sich langsamer. Autos werden nicht fertig, Elektroartikel werden zur Mangelware und selbst das neue iPhone kann wohl nur in kleineren Mengen produziert werden. Der Chipmangel als Gefahr für die Weltwirtschaft. Dieses Thema, das wissen Sie, das haben wir in diesem Jahr immer wieder hier im Podcast besprochen. Heute wollen wir Ihnen mal zeigen, warum wir wohl auch nächstes Jahr darüber reden müssen und welche Branchen besonders unter den Engpässen leiden. Wie Sie aber wissen, schauen wir immer auf beide Seiten und klären deshalb ebenfalls, welche Möglichkeiten Sie haben, um aus der Knappheit Kapital zu schlagen. Deshalb hole ich mir gleich im großen Interviewrat von unserem Chip-Experten Joachim Hofer. Und zwar sprechen wir über die Hintergründe Made in Taiwan, den größten deutschen Halbleiterhersteller Infineon und wir haben noch eine wichtige Botschaft für all jene von Ihnen, die Hightech-Produkte unterm Weihnachtsbaum haben möchten, damit sich Ihre Welt ganz in Ruhe weiterdrehen kann. Vorher wollen wir aber noch einen aktuellen Blick auf die Finanzmärkte werfen und vor allem schauen, welche Botschaften dort den heutigen Tag geprägt haben. Das weiß nämlich unsere Frankfurter Finanzredakteurin Andrea Künn. Andrea, der DAX hat sich ja zuletzt wieder ordentlich berappelt. Wie sieht's denn eigentlich heute aus?
Ja, Max, erneut gut. Der DAX liegt mehr als 0,5% zu und hat die Marke von 15.500 Punkten zurückerobert. Wir erinnern uns, am Mittwoch vergangener Woche, da war der DAX ja auf bis zu knapp 14.800 Punkte gefallen und prompt machten wieder Sorgen vor weiteren Rückschlägen die Runde. Investorinnen und Investoren, die haben aber wohl die Gelegenheit zum Einstieg genutzt und so sehen wir ein Plus von rund 5% in relativ kurzer Zeit. Und nicht nur der DAX liegt zu, auch die meisten anderen europäischen Börsen gewinnen und auch die Wall Street hat im Plus eröffnet.
Das sind ja mal großartige Nachrichten zum Start ins Wochenende. Woran liegt denn diese Erholung?
Ja, da gibt es mehrere Faktoren. Jetzt heute Nachmittag, da brachten gute Konjunkturdaten aus den USA einen Schub noch nach oben. In den USA, da sind die Einzelhandelsumsätze im September 0,7% höher ausgefallen als im August. Ökonomen hatten bei den Daten mit einem Rückschlag gerechnet. Und wir wissen, überraschend positive Nachrichten sind ja meistens gut für die Börse. Also die Betonung liegt hier auf überraschend. Und von einer Konsumschwäche in den USA, da ist jetzt also erstmal nichts zu sehen. Und dann haben wir in der anlaufenden Quartalssaison in dieser Woche, da haben vor allem die großen US-Banken mit ihren Zahlen überzeugt. Darüber hat ja gestern im Podcast auch schon Mareike gesprochen. Und heute hat jetzt auch Goldman Sachs dank weltweit starker Geschäfte mit Fusionen und Übernahmen einen Gewinnsprung verkündet. Der Nettogewinn, der kletterte im dritten Quartal binnen Jahresfrist um 63% auf knapp 5,3 Milliarden Dollar. Das ist schon eine Hausnummer und wenn die Bilanzsaison weiter so gut läuft, dann haben wir an den Börsen wohl noch Luft nach oben.
Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, ob sich das auch bei den deutschen Banken niederschlägt. Die Deutsche Bank und die Commerzbank berichten ja auch demnächst über das vergangene Quartal. Insgesamt finde ich es aber doch erstaunlich, Andrea, dass die Börsen also diese Woche so stark zugelegt haben. Denn abgesehen von den schönen Überraschungen gibt es ja auch weiterhin eine Menge schlechter Nachrichten. Also alles rund um Energiepreise, Lieferketten und Inflation. Also was ist damit?
Ja, das stimmt. Und die Gefahr, dass die Stimmung auch schnell wieder dreht, die ist natürlich da. Aber die ganzen Belastungsfaktoren, die sind jetzt nichts wirklich Neues. Wir wissen inzwischen, dass die Preise für Öl, Kohle und Gas enorm gestiegen sind. Wir wissen, dass Halbleiter an allen Ecken und Enden fehlen. Wir wissen, dass die Lieferketten gestört sind und dass eben alles das die Inflation treibt. Aber aktuell, da hoffen die Investoren eben, dass das meiste davon wieder ins Gleichgewicht kommt und dass die Unternehmen mit den Schwierigkeiten bis dahin irgendwie klarkommen.
Auf das Thema Halbleiter schauen wir gleich nochmal in aller Tiefe. Vorher schauen wir hier zum Schluss nochmal auf den Bitcoin, denn der hat ja seit Ende September mehr als 40% zugelegt und nähert sich seinem Allzeithoch. Kannst du uns da die Gründe verraten?
Erstmal die Kurssprünge beim Bitcoin, die lassen wirklich alle anderen Anlageklassen alt aussehen, wobei es auch immer wieder ganz schnell nach unten gehen kann. Auf der Krypto-Plattform CoinMarketCap, da liegt der Bitcoin jetzt bei knapp $59.500. Die Ängste vor einer Inflation helfen dem Bitcoin und Berichten zufolge überlegt die US-Börsenaufsicht SEC, den ersten börsengehandelten Indexfonds auf Bitcoin Futures zu erlauben. Aber bevor der Bitcoin jetzt wirklich sein Rekordhoch knackt, dieses Rekordhoch, das lag am 14. April bei $64.234. Da könnte es laut Experten Rückschläge geben. Der Grund: bei der Marke von $60.000, da haben wohl viele Investoren automatisierte Verkaufsausträge eingerichtet und würden dann erstmal Kasse machen.
Alles klar. Andrea, vielen Dank für dieses Börsenupdate.
Ich danke.
Als ich mir vor 15 Jahren mein allererstes Auto gekauft habe, da gab es gefühlt kaum Elektronik im Wagen. Also natürlich bis auf die Lichtanlage, das Radio oder den Fensterheber. Aber zum Beispiel Navigationssystem, Fahrassistenz, Handykopplung, das alles war für mich damals undenkbar, ist heute aber Standard in den meisten Neuwagen. Ja, und wenn diese dann noch elektrisch fahren sollen, dann können Sie sich vorstellen, warum sich statistisch betrachtet der Wert von Halbleitern im Auto seit dem Jahr 2000 vervierfacht hat. Aber auch Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernseher, Handys und selbst Reisepässe brauchen mittlerweile Mikrochips, damit sie den Anforderungen unserer modernen Welt genügen. Das Problem ist nur, so stark wie die Nachfrage gestiegen ist, hielt das Angebot nicht Schritt. Und genau deshalb haben wir seit vielen Monaten schon einen Chipmangel, der vor allem in der Auto- und in der Elektronikindustrie zu großen Produktionsproblemen führt. Warum das noch eine ganze Weile so bleiben wird und wie Sie darauf reagieren können, das bespreche ich nun mit unserem Münchner Korrespondenten Joachim Hofer. Servus Jojo.
Ja, schönen guten Tag.
Schon vor einem halben Jahr haben wir hier im Podcast über den Chipmangel berichtet. Warum müssen wir eigentlich heute immer noch darüber sprechen?
Ja, leider müssen wir heute immer noch drüber sprechen. Vor allem die Autoindustrie hat eigentlich gedacht, es würde besser werden, wurde es aber nicht. Und das liegt im Wesentlichen an der immer noch wahnsinnig großen Nachfrage, gepolt mit einer ganz geringen Zuwachs an neuen Kapazitäten. Das führt dazu, dass es einfach nicht genügend Chips weltweit gibt. Und zwar überall, wirklich. Es fehlt an allen Ecken und Enden.
Und genau das finde ich ehrlich gesagt erstaunlich, dass es so lange dauert, weil ich meine, die Pandemie läuft ja jetzt schon seit Anfang letzten Jahres und klar, die Nachfrage nach Chips ist sehr stark gestiegen wegen dem Homeoffice-Boom, aber ich denke mir, naja, mittlerweile müsste doch mal jeder den neuen Rechner für zu Hause gekauft haben. Also kann es sein, dass da noch neue Faktoren hinzugekommen sind?
Ja, also da kommen ganz viele Gründe zusammen. Es ist einerseits natürlich dieser Digitalisierungsschub durch Corona, der sich nach wie vor auswirkt. Es braucht einfach ganz viele Chips in Servern, um diese Netzinfrastruktur aufzubauen. Es braucht nach wie vor viele PCs, es braucht Notebooks. Gleichzeitig würde die Autoindustrie gerne mehr Autos produzieren. Der Halbleiteranteil in den Autos steigt. Ja, und das ist so eine Kombination gepaart damit, dass letztes Jahr weniger in Chipwerke investiert wurde am Anfang der Pandemie, wo eine große Unsicherheit war. Mhm. Das ist eine ganz, ja, eine toxische Kombination, die wir hier gerade haben.
Jetzt könnte man ja sagen, okay, das Problem ist schon eine ganze Weile bekannt. Warum stocken denn die Hersteller nicht ihre Kapazitäten schnell auf? Also sind denn Chips so komplex in der Produktion, dass das nicht mal eben so geht?
Ja, genau. Da hast du vollkommen recht. Es ist so, dass Chips unglaublich komplex zu produzieren sind. Es braucht mehrere hundert Arbeitsschritte, zum Teil über 1000 Arbeitsschritte. Ein Chip zu produzieren dauert mehrere Wochen, zum Teil mehrere Monate. Es findet nicht nur an einem Standort statt, bis ein Chip fertig ist. Umrundet er die Welt zum Teil mehrmals. Geht durch viele Staaten, es geht durch viele unterschiedliche Werke. Es braucht unterschiedliche Materialien. Kaum vorstellbar, wie klein die Strukturen sind auf diesen Chips. Und das führt alles dazu, dass man das nicht so schnell hoch oder runterfahren kann man schnell, aber hochfahren kann man es nicht so zügig.
Und welche Branchen leiden unter dieser toxischen Mischung, wie du sagst, am stärksten aktuell?
Also am prominentesten ist sicherlich der Mangel in der Autoindustrie. Das ist natürlich in Deutschland besonders relevant, weil das unsere wichtigste Industrie ist. Im Grunde genommen leiden aber alle Branchen darunter. Es gibt keine Elektronikbranche, die momentan ausreichend Chips hätte.
Spannend, dass du die Autobranche als erste nennst, weil die sind ja doch eigentlich vermutlich ein eher kleiner Abnehmer, zum Beispiel im Vergleich zu einem iPhone-Hersteller Apple oder PC-Herstellern, oder?
Genau, und das ist auch eines der großen Probleme der Autobranche. Beispielsweise beim Auftragsfertiger TSMC, das ist der Weltmarktführer, der für andere produziert, machen Autos nur 4% aus am Umsatz. Und deshalb hat TSMC all die Jahre auch nicht so wirklich da rein investiert. Jetzt, wo alle was brauchen, da müssen sich die Autohersteller hinten anstellen. Und die haben auch letztes Jahr einen Fehler gemacht. Sie haben sehr stark auf die Bremse getreten, haben ihre Aufträge storniert. Dann wurden die Kapazitäten an andere Branchen verteilt. Ja, und das spürt die Autobranche bis heute.
Ja, es ist in Zahlen wirklich heftig. Also ich habe hier eine Studie gesehen von der Unternehmensberatung Alex Partners. Die schätzen, dass die Autobauer in diesem Jahr 200 Milliarden Dollar weniger Umsatz machen deswegen.
Ja, genau. Denen fehlen einfach an allen Ecken und Enden die Chips. Deshalb stehen die Autowerke auch still. Wir haben Opel gesehen, die sehr hart in Eisenach reingetreten ist und dort das Werk mindestens bis Jahresende stillgelegt hat, aber auch viele andere. Und da kommt einfach auch ein strukturelles Problem dazu. Die Autohersteller haben nicht direkt mit den Halbleiterfirmen zu tun, sondern haben das über Zulieferer. Denen fehlt also auch der Blick eigentlich dafür, was in der Chipindustrie passiert. Und ja, jetzt müssen sie sich wirklich ganz weit hinten anstellen.
Jetzt gibt es aber einen Autobauer, der quasi inmitten dieser Halbleiterkrise einen Auslieferungsrekord feiert. Man ahnt es schon, das ist Tesla. Die haben zwischen Juli und September fast 250.000 Fahrzeuge ausgeliefert, so viel wie noch nie. Was machen die denn besser als andere Autobauer?
Ja, erstmal hat natürlich Tesla den großen Vorteil, dass es ein recht junges Unternehmen ist und ein Unternehmen, das eigentlich nicht so wirklich als Autohersteller an den Start ging, sondern vielmehr als Tech-Konzern. Als Tech-Konzern, der von Anfang an Software, aber auch Hardware, also IT-Hardware wie Chips im Blick hatte. Die designen ihre eigenen Chips und die arbeiten auch direkt mit den Chip-Herstellern zusammen. Und ich glaube, das ist eine Kombination, die denen einen unglaublichen Vorteil verschafft.
Okay, jetzt haben wir viel gesprochen über die negativen Folgen und die Unternehmen und Branchen, die besonders leiden. Schauen wir doch mal auf die positive Seite. Also der Chipindustrie selbst müsste es doch bei dem aktuellen Mangel ganz gut gehen, oder?
Ja, denen geht's natürlich wirtschaftlich gut. So richtig wohl in ihrer Haut fühlen die sich natürlich auch nicht. Und das liegt daran, dass sie die Ware zuteilen müssen. Allokation nennen das die Fachleute. Die müssen sich also jeden Tag angucken, Mensch, wer braucht's denn am dringendsten? Wem geben wir jetzt diese knappen Chips? Es ist natürlich tatsächlich so, dass der Umsatz sehr stark steigt. Wir haben an diesem Donnerstag die neuesten Zahlen von TSMC, eben jenem weltweit führenden Auftragsfertiger, bekommen. Mhm. Der prognostiziert fürs laufende Jahr einen Umsatzplus von etwa 24%. Und das ist auch etwa das, was die Branche insgesamt erwartet. Also 24% mehr Umsatz, das ist schon eine ganze Menge für eine Branche und auch für alle einzelnen Unternehmen. Damit steigt auch die Profitabilität, aber nicht in jedem Fall so stark wie der Umsatz, weil die Chiphersteller auf diesen Nachfrageboom reagieren und auch sehr stark investieren.
Klar, die müssen ja jetzt erstmal neue Kapazitäten, neue Werke aufbauen. Jetzt hast du bisher TSMC aus Taiwan genannt. Samsung kennt man ja auch so als Auftragsfertiger, also als Zulieferer von Chip-Herstellern. Wer sind denn sonst so weltweit die wichtigsten Player in der Branche?
Ja, also der vielleicht bekannteste Name auch für uns alle als Konsumenten ist sicherlich Intel. Intel ist der weltgrößte Chip-Hersteller, jener Hersteller, der die Prozessoren liefert. Das sind die Gehirne eines jeden Rechners. Die Nummer eins, die ein bisschen technologische Schwierigkeiten hatte, aber immer noch vom Umsatz her ganz weit vorne ist. Wenn man hier nach Deutschland blickt, ist es sicherlich Infineon, der mit Abstand größte deutsche Chip-Hersteller, der einzige von Weltrang, muss man sagen. Und auch Infineon schlägt sich wirklich, wirklich gut, hat gerade eine neue Fabrik eröffnet und ist jetzt im Ende September beendeten Geschäftsjahr auch wirklich stark gewachsen.
Wir nutzen ja sowohl den Begriff Chip als auch Halbleiter. Gibt es da eigentlich technologisch irgendeinen Unterschied, den man kennen sollte?
Ja, Chip und Halbleiter wird häufig synonym gebraucht. Mhm. Chips ist eigentlich der Name für dieses Bauteil und Halbleiter ist die Bezeichnung für die Materialien, das Material, das man benutzt. In aller Regel ist das Silizium. Silizium macht den weitaus größten Teil des Basismaterials aus, auf dem diese elektronischen Bauteile entstehen. Es gibt aber auch heute immer mehr sogenannte Verbundmaterialien, Siliziumcarbid, Galliumnitrid, auf denen Chips entstehen. Aber im Wesentlichen ist Silizium und Silizium ist ein Halbleiter und aus diesem Material, in diesem Material werden Leiterbahnen, entstehen Leiterbahnen, da fließt Strom durch und daraus entstehen dann letztlich diese wahnsinnig komplexen Chips.
Okay, und die, du hast es schon gesagt, entstehen ja zu einem großen Teil weltweit in Taiwan. Wenn man sich das jetzt mal politisch anschaut, ist es ja so, das Land befindet sich im Prinzip in ständiger Spannung mit dem großen Nachbarn China. Wir haben jetzt Infineon erwähnt in Deutschland. Es gibt auch ST Microelectronics aus Genf als europäische Hersteller. Die sind aber winzig klein im Gegensatz dazu. Wäre es denn da nicht eigentlich wichtig, dass Europa sich mal so ein bisschen weniger abhängig macht bei der Produktion von dieser wichtigen Ware Halbleiter?
Ja, total. Nicht nur Europa denkt darüber nach, auch in Amerika ist das ein großes Thema. Joe Biden hat sich dem sofort nach dem Amtsantritt angenommen. Übrigens hat da auch schon Trump sehr stark drüber nachgedacht. Japan hat das groß auf der Agenda, auch Südkorea. Für Europa ist es ein enorm wichtiges Thema. Der EU-Kommissar Breton hat sich auch als Ziel gesetzt, den Anteil der europäischen Chipproduktion am Weltmarkt von 10% auf 20% zu erhöhen. Ja, momentan ist man dabei, sich zu überlegen, was müssen wir fördern? Wie können wir das überhaupt fördern? Wie soll eigentlich unsere Rolle aussehen? Ich persönlich glaube, ja, Europa muss da was tun. Europa muss da auch Geld in die Hand nehmen. Denn was wir in den letzten Tagen zwischen Taiwan und China gesehen haben, ist sehr beunruhigend. Und eins muss man schon noch sagen, wir nehmen da Taiwan nichts mit. Die Branche wächst so stark, dass allein wenn Europa den Anteil halten möchte, muss es eine ganze Reihe von Chipwerken hier errichten.
Das heißt, obwohl wir ja beim Handelsblatt marktliberal ausgerichtet sind, würdest du als Korrespondent von uns in München sagen, wir brauchen hier auch mal staatliche Subventionen, um die Herstellung zu fördern?
Ja, Taiwan ist ein gutes Beispiel, dass sich diese Subventionen in der Chipbranche durchaus auszahlen können. Vor 30 Jahren war auch Taiwan auf der Chip-Landkarte nicht sichtbar. Und heute ist das Land absolut vorne mit dabei. TSMC ist eine technologische Klasse für sich. Das kann sich durchaus lohnen. Und so wie wir in Straßen investieren, so wie wir in Breitband investieren, ich glaube, diese Rolle müssen auch die Halbleiter bei uns einnehmen. Und ich denke, dass dieses Bewusstsein inzwischen in der Politik in Brüssel, in Berlin, in Paris und in Rom, selbst in Österreich wurde neulich ein neues Chipwerk von Infineon eingeweiht, dass es überall angekommen ist.
Okay, wenn man jetzt als Privatanleger auf diese Gemengelage blickt, also einerseits die besprochenen Branchen, die leiden, andererseits die Chipindustrie, die gefühlt nicht weiß, wen sie noch alles beliefern soll mit der knappen Ware und der hohen Nachfrage. Wie sollte man darauf reagieren, also vielleicht auch das eigene Depot auf diesen Chipmangel ausrichten?
Also es ist so, dass die Chip-Aktien letztes Jahr schon alle sehr stark gestiegen sind. Der Tiefpunkt war am Anfang der Pandemie im März. Und seitdem haben sich die Papiere sehr, sehr stark verteuert. Das sollte man irgendwie im Blick haben. Wenn ich mir allerdings die Analystenempfehlungen anschaue, dann ist es durchaus so, dass die überall noch ein bisschen Spielraum nach oben sehen. Und bei manchen mehr, bei manchen weniger. Bei dem sie mehr sehen, sind die Aktien, die zuletzt nicht so stark gelaufen sind. Beispielsweise Weltmarktführer Intel, der gerade unter einem neuen Chip sehr stark umgebaut wird, da rechnen die Analysten so mit dem Kurspotenzial binnen Jahresfrist von einem Fünftel etwa. Aber auch bei Nvidia, dem wertvollsten Chipkonzern der Welt, da sehen die Analysten durchaus noch Chancen um 10% in den nächsten 12 Monaten. Und auch bei Infineon, als wenn man in Deutschland investieren will, gibt es durchaus Potenzial nach oben. Ich glaube, die ganz große Rallye ist vorbei, aber wer sich sehr genau umguckt, der hat da durchaus noch langfristiges Aufwärtspotenzial.
Und wie siehst du das mit Blick auf die größten Abnehmer? Also Apple zum Beispiel, die bestellen ja allein so viele Chips wie die gesamte Autobranche, sind der größte Abnehmer weltweit, sind ja auch selbst in die Chipproduktion eingestiegen, zum Beispiel bei der neuen MacBook-Serie oder auch Microsoft fällt mir da ein. Macht es Sinn, da so ein bisschen kritisch drauf zu schauen, dass die jetzt Probleme kriegen bei der Halbleiterkrise oder gerade erst recht prosperieren könnten?
Ja, also wenn wir uns Apple anschauen, dann die designen die Chips, das ist noch ein bisschen sehr speziell. Die entwickeln diese Chips, das ist sehr teuer und die lassen sie dann auch unter anderem bei den vorher erwähnten TSMC fertigen. Mhm. Apple ist also kein klassischer Chiphersteller, es ist ein Chipdesigner, der dann wiederum sich einen Partner sucht, der die produziert. Mhm. So, und TSMC kann jetzt offenbar Apple ausreichend beliefern, aber andere Chip-Zulieferer können das nicht. Dadurch wird Apple gebremst. Aber um das in Perspektive zu setzen, Bloomberg berichtet, es würden 10.000 iPhones im laufenden Quartal nicht gebaut, die Apple
10 Millionen,
geplant hat. 10 Millionen, ja. Entschuldigung. 10 Millionen nicht gebaut. Trotzdem wird Apple in diesem Q4 immer noch mehr iPhones ausliefern als letztes Jahr. Also es ist bei Apple zum Beispiel ein Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Bremst es die Firmen? Klar, es bremst Apple auch in seinen Notebooks, wo es Chips nicht bekommt, wo der Konzern Chips nicht bekommt, die vor allem ältere Technologien betreffen. Mhm. Da wurde einfach in den letzten Jahren nicht ausreichend investiert.
Ja, und man hat das ja als Konsument gemerkt bei diversen Elektronikartikeln. Die PlayStation war mal für kurze Zeit vergriffen wegen des Chipmangels. Beim iPhone gibt es jetzt anscheinend Produktionsschwierigkeiten. Wie schaust du mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft, wenn man jetzt Elektroartikel entweder sich besorgen oder auch verschenken will, sollte man da vielleicht seine Einkaufsstrategie ein bisschen anpassen?
Also total. Ich glaube, es fehlt in allen Bereichen von den Waschmaschinen, Geschirrspüler bis eben dann zur Unterhaltungselektronik. Und ich glaube, wer konkret was im Blick hat, sollte möglichst früh einkaufen. Ich habe neulich mit einem großen Elektronikproduzenten gesprochen. Er sagte, durch alle Bereiche, für die er produziert, könnte er 10-30% mehr Umsatz machen, wenn er nur die Chips hätte. Es ist also durch die Bank zu wenig Material da. Ich glaube, möglichst früh einkaufen dieses Jahr ist sinnvoller noch als sonst, denn es kommt ja noch ein zweites Problem dazu und das ist die globalen Logistikprobleme, die Schiffe, die sich vor den Häfen stauen. Mhm. Das schaukelt sich auf.
Okay, also nehmen wir mit, dass es sich jetzt schon lohnt, den Wunschzettel zu schreiben, damit dann die Vorfreude auf Weihnachten auch kommen kann. Zum Schluss, Jojo, gib uns doch mal einen Ausblick. Wann ist ein Ende dieses Chipmangels in Sicht? Wann müssen wir nicht mehr drüber sprechen?
Also der Chef von TSMC hat uns da heute an diesem Donnerstag wenig Hoffnung gemacht. Er sagt, es wird sich noch durch das ganze Jahr 2022 ziehen und das sagen auch viele andere Experten. Allerdings, es ist davon auszugehen, dass es ab Q1 sukzessive ein bisschen besser wird. Es kommen neue Werke auf den Markt, dass die Kapazitäten steigen, sodass man davon ausgehen kann, dass es immer besser und besser wird im Jahresverlauf. Aber ganz klar, ein Chipwerk zu bauen, das dauert 2-3 Jahre. Was also heute angefangen wird, wird dann irgendwann 2023, 2024 fertig. Intel hat jetzt gerade neue Werke in Arizona begonnen Ende September. Das wird dann irgendwann in voller Kapazität Mitte des Jahrzehnts. Also man kann sich darauf einstellen, Chipmangel bleibt ein Thema, vor allem aber auch würden wir es alle im Geldbeutel spüren, weil die Preise auf einem höheren Niveau bleiben dürften.
Okay, Jojo, vielen Dank, dass du uns dieses sehr, sehr relevante Thema so viel näher gebracht hast. Viele Grüße nach München.
Danke, sehr gerne.
Das war's für heute von uns von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Florian Högerle. Nun würde mich Ihr Feedback interessieren. Wie hat Ihnen denn diese Folge über den Chipmangel gefallen? Und wie stellen Sie sich mit Ihrem Depot darauf ein? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Wir freuen uns über Ihre Nachricht und den Austausch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start ins Wochenende.